feige Frösche haben in ihrer Haut Alkaloide. Zum Beispiel das Alkaloid des Drei-Streifen-Pfeilgiftfrosches ist 250 Mal potenter als Morphium.
Also ich möchte diesem kleinen Frosch nicht begegnen, zumindest nicht in freier Wildbahn oder besser gesagt im Regenwald in Ecuador.
Nein, ich auch nicht.
Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist der Themenmonat Ecuador, Folge 2. Willkommen noch einmal in Südamerika.
Schön, dass ihr dabei seid. Und das hier, das sind unsere Themen rund um Wissenschaft und Natur.
Nicht nur irgendeine, sondern eine der fairsten und nachhaltigsten Schokoladen der Welt. Wie ein Ehepaar aus Ecuador vor vielen Jahren damit eine echte Schokoladenrevolution im Land ausgelöst hat, wie Schokolade zum Selbstbewusstsein von Kakaofarmern und Farmerinnen beiträgt und was eigentlich Aquaboys sind, das alles in dieser Folge.
Klingt spannend. Giftige Tiere jeglicher Art, um die machen die meisten Menschen in der Natur instinktiv einen Riesenbogen. Für die Biomedizin sind sie allerdings ein wahrer Schatz. Und in Ecuador wird seit Jahren an giftigen Sekreten speziell von Fröschen geforscht, denn ihr Einsatz in der Medizin könnte Leben retten. Das Problem dabei, die Biodiversität und damit viele Froscharten sind in akuter Gefahr. Der Forschungsstand bei Tiergiften aus Ecuador, deren Einsatz in der Biomedizin und die Biodiversität, auch das sind heute Themen bei uns.
Also, Themenmonat Ecuador, Wissenschaft und Natur, über faire Schokolade und giftige Sekrete. Ich bin Inka Kiewit, National Geographic Podcast Redakteurin. Hi zusammen.
Und ich bin Daniel Lerche, National Geographic Podcast Redakteur. Schön, dass ihr dabei seid.
Und rein geht's in die zweite Folge zu Ecuador. Und das, wie immer, zum Warmwerden mit unseren Top 3 Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die ihr so hoffentlich über Ecuador noch nicht wusstet.
Da hatten wir wirklich Schwierigkeiten, uns zu entscheiden, weil Ecuador als mega diverses Land einfach voller richtig guter wissenschaftlicher Fakten ist. Ausgesucht haben wir uns die folgenden.
Fakt 1. Der Ursprung des Kakaos. Den vermutete man lange in Mittelamerika, besser gesagt in Mexiko. Ein internationales Forscherteam hat allerdings 2018 den ältesten Nachweis von Kakao im wahrsten Sinne des Wortes ausgegraben und damit die Geschichte des Kakaos mal ebenso neu geschrieben. Die Forscher und die Forscherinnen rund um ein Team der University of Calgary in Kanada haben winzig kleine DNA-Rückstände von Kakao an uralten Tongefäßen nachweisen können. Der Fundort? Gräber der Mayo-Chinchipe-Kultur in der archäologischen Stätte im Hochland Ecuadors. Damit ist die Nutzung von Kakao 1500 Jahre älter als gedacht, nämlich 5300 Jahre alt und eben aus Ecuador.
Kurze Zwischenfrage an dieser Stelle. Warum war der Kakao denn an den Tongefäßen in diesen Gräbern?
Ja, das hätte ich vielleicht noch eben dazu sagen können. Also Kakao galt damals schon als so etwas Besonderes, dass er halt eben auch als Grabbeigabe üblich war. Mhm. Kakaobohnen wurden sogar gehandelt. Das war wie Geld damals. Ja.
Hat sich jetzt bei mir zu Hause hat sich da nicht viel dran geändert, muss ich sagen. Schokolade ist bis heute. Nee, bei uns ist Schokolade eine harte Währung. Wenn man irgendwas will, kann man es immer gegen ein bisschen Schokolade eintauschen. Ja. Mhm. Und am liebsten belohne ich mich natürlich selber mit Schokolade. Klar.
Ja. Logisch. Wen sonst?
Klar. Fakt 2. Natur im Gesetz. Ecuador war 2008 der erste Nationalstaat weltweit, der die Natur als juristische Person und damit die Rechte der Natur in seiner Verfassung verankert hat. Das heißt, die Natur kann vor Gericht als Klägerin auftreten. Ein Ansatz, der Hoffnung macht und auch schon erfolgreich war. Ein Beispiel, 2011 war der Fluss Vilcabamba in Ecuador der erste, der zu seinem Recht kam. Ein Anwohner und eine Anwohnerin hatten im Namen des Vilcabamba geklagt, weil ein Straßenbauprojekt diesen geschädigt hätte. Der Fluss bekam Recht, das Projekt wurde gestoppt und Mutter Natur trug den Sieg davon.
Da hätten wir mal wieder Vilcabamba, das ja auch der Name dieses geheimnisvollen Dorfes in Ecuador ist, in dem außergewöhnlich viele Menschen auf unerklärliche Weise viel älter werden als im Rest der Welt, ne?
Ganz genau, ja. Und für alle, die Folge 1 Ecuador noch nicht gehört haben, hört mal rein, denn da begeben wir uns auf Spurensuche. Denn bis heute kann niemand abschließend beantworten, warum die Einwohner von Vilcabamba so alt werden.
Ich mach mal weiter mit Fakt 3.
Gerne.
Biopiraterie. In den Genen von Pflanzen und Mikroorganismen aus Ecuador stecken unglaubliche Schätze, wenn es zum Beispiel um die Entwicklung von Medikamenten in der Biowissenschaft geht. Davon profitieren im Moment aber vor allem Industrieländer. Eigentlich ist die gerechte Beteiligung am Gewinn international klar geregelt, wenn man Daten von genetischen Sequenzen aus einem anderen Land nutzen möchte. Das Problem aber, viele dieser genetischen Codes werden wahnsinnig schnell entschlüsselt und sind online frei verfügbar. Länder wie Ecuador fordern vehement eine faire Entlohnung für diese genetischen Codes und drohen jetzt damit, den neu zu verhandelnden Zielen zum Schutz der Biodiversität im Jahr 2021 nicht mehr zuzustimmen.
Ja, das wäre nicht gut. Das ist ein, wie soll man sagen?
Es ist auch sehr komplex.
Ja, es ist ein komplexes, entspanntes, ja. Vor allem aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Und gleich hören wir auch noch ein bisschen mehr dazu, zu diesen biodiversen Schätzen aus Ecuador.
Genau.
Uralter Kakao, die Natur bekommt ihr Recht und Streit um profitables Erbgut. Unsere Top 3 Fakten aus Wissenschaft und Natur in Ecuador.
Also dann, hier kommt das erste Hauptthema dieser Episode. Ecuador ist zwar ein kleines Land in Südamerika, dafür aber eines mit großen Exporten. Und einer dieser Exportschlager ist Kakao.
Und genau darum geht es jetzt auch, nämlich um Kakao und um Schokolade. Mehr weiß ich allerdings auch noch nicht, denn dieses Thema, das hat Inka Mutterseelen alleine recherchiert. Ich kann für den Augenblick nur Folgendes beitragen. Bei Schokolade läuft mir auf jeden Fall das Wasser im Mund zusammen. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt, was für Geschichten du jetzt dabei hast.
Ja, also es ist eine ziemlich revolutionäre Geschichte, die eine ganze Menge verändert hat im Kakaogürtel Südamerikas. Gürtel, weil sich ober- und unterhalb der Äquatorlinie auf der Welt ganz hervorragend Kakao anbauen lässt.
Okay.
Es ist immer warm und feucht genug, damit es den Kakaobäumen gut geht. Und Kakao war und ist seit Jahrtausenden eben ein echter Naturschatz im Land. Aber der An- und der Abbau geht leider nur auf Kosten vieler Menschen und der Natur.
Sind es so die altbekannten Probleme, Abholzung, schlechte Arbeitsbedingungen, unfaire Entlohnung der Arbeiter und so weiter?
Ja, genau. Also das war in Ecuador teilweise ziemlich dramatisch. Dazu kommt, dass es mehr als 400 Jahre lang kein großes System zur Weiterverarbeitung der Kakaobohnen gab.
Okay.
Geschweige denn eigene Fabriken. Also wurde der Kakao, besser gesagt die Sorte Arriba Nacional, fast ausschließlich exportiert.
Also heißt im Umkehrschluss, Export der Bohnen ja, Produktion von eigener Schokolade nein.
Mhm, ja, genau so.
Also krass.
Dieser Genuss ist den Menschen nicht nur lange verborgen geblieben. Sie haben vor allem geschuftet und nur einen echten Hungerlohn für ihre Kakaobohnen bekommen. Und genau das hat ein Ehepaar aus Ecuador geändert. Sie hatten die Vision von einer wirklich fairen und nachhaltigen Schokolade aus dem eigenen Land eben. Das ist 19 Jahre her und 2007 kamen dann die ersten fairen und nachhaltigen Schokoladentafeln auf den Markt.
What?
What? Wahrscheinlich wegen der Länge, ne? Das ist 19 Jahre her.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Ja. Also revolutionäre Gedanken brauchen ihre Zeit. So habe ich mir das erklärt. Ja. Aber ja, sie haben sehr lange dafür gebraucht, die ersten Tafeln auf den Markt zu bringen. Also, fast 5 Jahre.
Okay. Also gut, das hat jetzt schon mal jedenfalls Lust gemacht, was du bis dahin so erzählt hast. In dem Zusammenhang, da fällt mir wirklich auf, jetzt wo wir drüber reden, in Südamerika, wirklich ist es ganz oft so, im Supermarkt gibt es immer nur Importschokolade. Man denkt sich so, ich bin doch hier im Kontinent der Kakaobohnen und dann gibt es nur so komische Importschokolade, die auch echt schlecht schmeckt.
Echt? Okay. Habe ich noch nicht probiert, aber du bist Experte, ja. Du warst ja da.
Ja, ist ganz oft so. Ja. Jetzt weiß ich zumindest schon mal ein bisschen besser, woran das liegt. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Mit wem hast du denn genau gesprochen jetzt zu dem Thema?
Ich habe mit Carla Barboto gesprochen. Sie ist die Chefin und Mitbegründerin von Pacari Chocolate und eben die besagte Anführerin der Schokoladenrevolution mit ihrem Mann Santiago zusammen. Das sollte ich vielleicht noch erwähnen.
Okay, also damit wir uns ein bisschen besser vorstellen können, wo wir uns jetzt gedanklich gerade so befinden, wo hast du Carla erreicht? Wo steht die Schokofabrik?
In Quito, also in der Hauptstadt. Mhm. Ganz in der Nähe produzieren sie ihre Schokoladentafeln. Aber klar, die Kakaobohnen werden natürlich nicht in der Hauptstadt, sondern auf den Farmen geerntet. Und warum Ecuador so geeignet für den Anbau von Kakao ist, erklärt uns Carla jetzt mal selbst. Die englischen O-Töne lassen wir wie immer im Original stehen und ordnen dann danach nochmal für euch das Ganze ein. Carla Barboto, warum lassen sich so besondere Kakaobohnen in Ecuador anbauen?
Here in Ecuador, you have the Andean mountains, which are very high in where we live, in Quito. And you also have the coast, which is very low, which is close to the Pacific Ocean. And you also have the Amazonian, where is the jungle. So in this country where you have these amazing places with these different microclimates, you can have this fantastic cacao bean, which is the best in the world. It's not because I'm Ecuadorian and I'm here and I can tell you that. It's because it is. And it's because of the terroir that it's cultivated. We also have many volcanoes here around. And these ashes that has gone out from the volcanoes also gives different tastes to the chocolate.
Because it is. Finde ich gut.
Ja.
Da, ich finde einfach, manche Dinge sind unumstößlich und man muss halt auch nicht immer alles irgendwie ellenlang ausdiskutieren. Das ist so, da kommt der Lokalpatriot in mir jetzt durch. Das ist wie mit dem bayerischen Bier. Das ist halt nun mal das Beste. Ja? Mhm. Und Carla sagt, die besten Kakaobohnen, die kommen eben aus Ecuador. Punkt. So.
Ja.
Und das kommt auch nicht von ungefähr, sie erklärt es noch, die vielen Mikroklimata und dann noch fruchtbare Vulkanasche aus den umliegenden Vulkanen sind natürlich hervorragender Nährboden für Pflanzen jeglicher Art. Mhm. Und das scheint dann auch für die Kakaobohnen zu gelten und den Geschmack der Kakaobohnen stark zu beeinflussen.
Mhm. Ja, und diese Vulkanasche, von der sie spricht, die führt übrigens zu einer holzigen oder nussigen Note in den Kakaobohnen, laut Carla.
Okay.
Ja, sie und ihr Mann beziehen ihren Kakao übrigens nur aus natürlicher Umgebung.
Stopp, natürliche Umgebung, was heißt das jetzt in dem Zusammenhang?
Genau, es sind eben keine Monokulturplantagen. Das ist Carla enorm wichtig.
Also remember that we don't only bring the cacao from a monoculture plantations. We get our cacao from these mega biodiverse surroundings where you can find a cacao or fruit trees, but also wood trees. And also give these a special flavoring because it's not just cacao. So the terroir from these lemons, from these mangoes also give another tastings to our cacao. So it's very, very special. It's from a mega biodiverse. Mm-hmm.
Also keine Monokulturplantagen, dadurch ein natürliches und mega biodiverses Umfeld und das führt zu besonderem Geschmack. Soweit habe ich es verstanden. Und Carla und ihr Mann waren damit die Ersten, die da so den Fokus drauf gelegt haben.
Ja, vor allem haben sie nicht eingesehen, dass dieser wertvolle Kakao einfach nur angebaut wird, ne, dann weiterverkauft, aber dann halt eben nicht im eigenen Land, zum Beispiel zur Schokolade, weiterverarbeitet wird. Mhm. Und genau da hat dann 2002 die Revolution begonnen.
Yes, and it's a revolution and it's so nice and makes me so emotive because before we were just exporting our cacao beans, you know, we're just the raw material. But then just to give the sense that we can also give the added value here in our country of origin, it was an awakening. It was an awakening, not just for Ecuador, but for many countries in Latin America. It's like you can see like since, and I don't want it to sound arrogant, but since we started, then the movement started in other countries as well. So it was really special that we decided, what if we make the added value here in our country of origin? Why don't we can feel also proud of what we can do here in Ecuador, not just bring chocolates that are imported from outside. You're also helping the small scale farmers to get to a market where they cannot sometimes get, right? So we also wanted to be this bridge where you connect to the small scale farmers to make the chocolate and also to sell to the final consumer where they can also be connected with these whole chains.
Also, stolz sein auf die eigenen Produkte und auch die eigene Schokolade genießen können. Ich würde sagen, das ist absolut verständlich. Und umso besser ist es, wenn die Kleinbauern an der ganzen Produktionskette im eigenen Land auch noch beteiligt werden, was insgesamt schon auch sehr ambitioniert klingt, oder?
Ja, war es auch. Die beiden haben ja wirklich bei Null angefangen. Mhm. Das Konzept heißt übrigens From Tree to Bar, also vom Kakaobaum zur Schokoladentafel. Und es beginnt natürlich alles mit dem Anbau, mit dem Samen, also der Kakaobohne. Und das läuft so ab.
We started from the seed. We started working with the small-scale farmers on making them to choose the right seed to cultivate it on an organic way and biodynamic way so they can have a really good production and more nutrient-dense fruit. And then they do the post-harvest when you have to do the fermentation and the drying, somehow similar to a wine. And then it comes to our factory that is really high, to 2,800 meters from the sea level. And this here is where we produce it. We mix it with the sugar, different ingredients that we put on it, the Latin American ingredients and Ecuadorian ingredients. And then the result is these bars.
Okay, alles nachvollziehbar. Was ich nicht wusste, ist, dass auch Kakaobohnen fermentiert werden vor der Weiterverarbeitung. Mhm. Also noch noch mehr dazu gelernt. Carla sprach außerdem gerade davon, dass sie organisch und biodynamisch produzieren. Mhm. Hat sie das noch ein bisschen näher erläutert?
Ja, aber das würde ich jetzt direkt mal durchwinken.
The organic is that you don't put any agrotoxics in the soil that you're working with. And the biodynamic, in a simple way, is like that you do preparations in the farms and each farmer can do it. So it means that also that you are empowering the farmer in also to knowing our own ingredient so it can be used in the soil. Okay, so you don't need to go and buy somewhere else or someone can give you. You have to do it yourself, okay? So this is the first thing, that you are empowering the small-scale farmers. Then you are using just a small quantity for a huge extension, yeah? So this is like homeopathic medicine for humans. This is a homeopathic agriculture for the soil. You just use small amounts because it will give such a big effect, okay? And the other thing is that you will use the forces of the universe with the forces of the nature.
Okay, also organischer Anbau, das ist klar, keine chemischen Pestizide, keine unnatürlichen Gifte in der Erde. Aber beim biodynamischen Anbau der Kakaobäume, da habe ich dann doch noch die ein oder andere Frage, speziell die Quellen der Natur und des Universums nutzen. Ja. Ja, was genau heißt das jetzt?
Verständlich, dass du nachfragst.
Klingt so ein bisschen esoterisch, ne?
Ja, genau, ja. Also Carlas Unternehmen hat sich von Anfang an in die Idee eines biodynamischen Anbaus verliebt. Sie haben übrigens auch das Demeter-Siegel nach vielen Jahren erhalten. Also das Siegel, das für den konsequentesten Bioanbau steht. Mhm. Biodynamisch ist nicht schnell erklärt, aber Mensch, Pflanze und Boden sollen harmonisch in einem Kreislauf zusammenwirken. Ich habe aber Carla auch mal nach einem konkreten Beispiel gefragt.
Gut.
You have to use, for example, horns of a cow, okay, that you don't kill it, it's just, it has already been deceased, and you put this poop of cow in these corns, buried it for 6 months, and then you will have this soil that comes out from the horns, and then you will mix it with water, but then you will mix it, giving it a vitality and intention, okay, and then you will put it on the plantation and it will feel like it has more sun and it will give more productivity and also give more nutrients on these fruits.
Okay, also ich habe ja schon viel gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt wirklich auch alles richtig verstanden habe. Ich fasse mal zusammen. Es klingt schon relativ irre für mich. Kuhdung wird in Kuhhörner gegeben, in der Erde für 6 Monate vergraben, dann mit Wasser gemischt, dass dadurch Vitalität und Bestimmung bekommt. So?
Ja.
Und dann wird es wieder als Dünger eingesetzt.
Genau. Also das wird dann als feiner Nebel auf die Felder gesprüht. Also ich gebe zu, das klingt alles abgefahren. Mhm. Es ist aber im Grunde genommen nichts anderes als Homöopathie für unsere Erde.
Okay. Und wir wissen, Homöopathie schadet normalerweise zumindest nicht.
Ja.
Wie lange dauert es denn vom Samen bis zum Kakaobauen? Also wie lange dauert es, bis man ernten kann?
4 Jahre. Und dann kommen die ersten Blüten. Daraus entstehen dann die Kakaofrüchte, die man sich wie so einen gelb-orangenen Football vorstellen kann. Und nach 6 weiteren Monaten können die dann geerntet werden, die Früchte.
Okay.
Und jedes Jahr blüht dann der Kakaobaum neu.
Und wie wird geerntet?
Mit Macheten und mit der Hand. Und da müssen die Kakaobohnen händisch aus dem Fruchtfleisch entfernt werden. Mhm. Fermentiert, getrocknet und dann in Säcke verpackt. Und wenn es um diese Säcke mit den Kakaobohnen geht, haben Carla und ihr Mann noch eine von vielen Veränderungen auf dem Markt geschaffen. Diese schweren Säcke müssen nämlich oft für den Transport getragen werden. Hört mal selbst.
We also work with women. We saw, for example, at the beginning that the sacks of the cacao was 100 pounds. So 100 pounds, it's a lot. So you can imagine that many, many women, we cannot carry that. So what we did just by observing and wanting to make things different, we changed these sacks to 25 pounds. So what happened is that women bring us the cacao and we pay them directly. When we pay them directly, the money goes directly to the kids.
Diesen schweren Sack von 100 Pfund, also circa 45 Kilo, auf Säcke a circa 12 Kilo zu verkleinern, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und zwar vor allem für die natürlich, die diese Säcke tragen müssen. Für die wird's deutlich angenehmer. Und das andere, was Carla sagt, wenn das Geld direkt an die Frauen geht, dann ist sie sich sicher, dass es auch wirklich der ganzen Familie und vor allem den Kindern zugutekommt. Inka, zahlt Carlas Unternehmen denn eigentlich den Marktpreis für den Kakao oder vielleicht sogar ein bisschen mehr?
Mehr. Und vor allem immer den gleichen Preis. Mhm. Also gut. Damit das Einkommen verlässlich stabil bleibt.
So for example, right now it's around $90 per quintal and we paid $180 per quintal. We always paid the same price whole year round. So they also have this assurance that they will receive always the same price. That also gives them a confidence about their incomes.
Okay, also Carla sagt, sie zahlen $180 für 45 Kilogramm und damit fast das Doppelte als der aktuelle Marktpreis. Mhm. Kann sich sehen lassen.
Ja, also es sind bis zu 50% mehr, ne? Ich muss aber dazu sagen, dass ich mit keinem der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern persönlich gesprochen habe, ob diese eigenen Angaben wirklich stimmen und wie viel Pacari Chocolate wirklich zahlt, weiß ich nicht.
Aber also zumindest richten Sie sich mal nicht nach diesem ständig schwankenden Kakaokurs.
Genau.
Das ist ja, der ist an den Börsenpreis gebunden, nehme ich an.
Ja, genau.
Und macht es dann eben den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern extrem schwer, auch irgendwie finanziell zu planen.
Ja.
Was kostet denn so eine Tafel Pacari jetzt eigentlich?
Also in Ecuador bezahlt man circa $2 für eine Tafel von denen. Und hier bei uns sind es dann 3,50 Euro bis knapp 4 Euro pro Tafel.
Okay. Mit wie vielen Farmern und Farmerinnen arbeiten Carla und ihr Mann zusammen?
Mit circa 4.000. Und diese Farmerinnen und Farmer, ja, die stehen für Carla eben an erster Stelle, wie sie selbst sagt. Und die meisten von ihnen, die kennt sie sogar persönlich.
Inka, was hat Carlas Unternehmen denn sonst noch verändert?
Also die Menschen auf den Kakaoplantagen, die brauchen vor allem auch viel Wissen über ihr Produkt, ne? Und Carlas Unternehmen hat ein ganz spezielles Instrument entwickelt, um die Kakaofarmer und Farmerinnen zu unterstützen, sich gegen Zwischenhändler und Einkäufer behaupten zu können.
Jetzt kommt also wahrscheinlich der Aquaboy, von dem du in der Einleitung schon gesprochen hast, oder?
Ja, das ist nämlich so ein Feuchtigkeitsmesser. Also die Kakaobohnen, die dürfen nicht zu feucht sein, wenn sie verkauft werden. Und Carla erklärt es so.
Aquaboy, it's these measures that you can measure the humid of the cacao. The structure of the cacao industry here is like where you have a lot of intermediaries. So you sell your cacao bean. If you're a farmer, you sell your cacao bean to an intermediary, and then this intermediary will sell to a big export company, and then they will suggest the raw material, right? So they come to buy your cacao beans, and they will say, you know, your cacao is too humid. So we're gonna punish your payment. So we're gonna pay you less. This is when this Aquaboy comes in. So next time when this intermediary comes, they can feel, no, I know exactly that my cacao is a really well humid. So you cannot punish my payments.
Also das heißt, die Einkäufer haben systematisch und durchaus mit krimineller Energie versucht, die Preise zu drücken. Sie haben einfach behauptet, der Wasseranteil in den Bohnen, der sei zu hoch. Und das Gegenteil, das konnten die Kleinbauern eben nie beweisen. Und durch den Aquaboy können sie den Wasseranteil jetzt selbst bestimmen und eben ganz anders verhandeln, haben eine ganz andere Verhandlungsposition.
Ja, genau so, ja.
Ja, würde ich sagen, so geht dann intelligente Revolution. Starkes Instrument jedenfalls, starke Waffe dieser Aquaboy. Und im Umkehrschluss heißt es ja auch, dass viele große Unternehmen eben nicht bereit sind, für den Kakao angemessen zu zahlen, oder? Das ist irgendwie die Quintessenz aus dieser Geschichte.
Ja, genau. Also die Nachfrage nach Kakao ist einfach riesig weltweit. Und das Teuerste in der Schokolade ist nun mal der Kakao. Ja, und am Ende kommt es wie immer auf die großen Unternehmen an.
It depends very much of the big companies, of what they wanted to change, how they wanted to see it, how they wanted to see the world, if they wanted to buy. Because it also depends on demand, right? So it also depends on demand that you have more people growing organic cacao. So it also depends on the big companies that are doing it. But also, a very important thing is the education. If the final consumer understands what is behind what you're eating, then you will have the power of changing the things. Choose a chocolate that you know that it's organic. Choose a chocolate that you know that it's fair trade. Or choose a chocolate it's made at origin. It's not just that it's fair trade, but it's made at origin. And then the demand will come, and then the big companies will start changing, right?
Also es kommt auf die großen Unternehmen an, aber eben auch auf uns Verbraucher in dem Zusammenhang immer darauf achten, dass die Schokolade organic ist. Allerdings Problem, oft sind die Angaben auf den Tafeln nicht so wirklich transparent. Carlas Schokoladenunternehmen, haben die eigentlich dieses Fairtrade-Siegel?
Ja, Also man muss sagen, inzwischen schon. Mhm. Sie wollten lange keines haben, weil sie selbst sagen, dass viele Hersteller damit nur ihr Image aufpolieren wollen.
Hört also man immer der Begriff,
wieder. Ja. Ja, genau, ja, der Begriff fair, der ist eben kein geschützter Begriff. Und viele der in Anführungszeichen fairen Siegel, die haben gar keine Mindeststandards, die Carlas Unternehmen halt eben aber sehr weit übertrifft. Das sagen sie selbst. Sie sagen, sie sind beyond fair trade.
Okay.
Und dieses Fair Trade Siegel, das ging Carla und ihrem Mann eben nicht weit genug. Sie wollten es also nicht haben, aber das hat sich geändert.
Many years we said we're not going to have it, but at the end we said it's important so people can understand more. So we said, no, I think it's an important thing to do it because then people will be willing to listen to you more. So we have the seal, but we are beyond fair trade. We also produce in here in the country of origin. So that's where the structure is changing. That has a fair trade seal, but it's also made at origin.
Auch interessant, dieses allgemein bekannte Fairtrade-Siegel sozusagen als Türöffner, damit die Menschen überhaupt auf die Produkte aufmerksam werden.
Ja, und an dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder, sich zu fragen, wie fair Fairtrade eigentlich wirklich ist. Ja, vielen Dank an Carla Barboto aus Ecuador für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank. Hab ordentlich was über Schokolade dazugelernt. Ihr hört Explorer, der National Geographic Podcast, Themenmonat Ecuador, Folge 2, Wissenschaft und Natur.
Und damit rein ins zweite Thema. Wir sind jetzt mittendrin im absoluten Hotspot der Biodiversität. Nirgends gibt es so einen Artenreichtum auf der Welt wie in Ecuador. Ja, jedenfalls gemessen an der Größe des vergleichsweise kleinen Landes.
Es zirpt und zirpt und kreucht und fleucht schon richtig überall. Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Im Prinzip teilt sich Festland Ecuador auf in drei komplett unterschiedliche Regionen, nämlich das Andenhochland, die Küstenregion und das Amazonasgebiet. Das sind Lebensräume, die alle komplett unterschiedliche Anforderungen an ihre Bewohner stellen. Und so kommt eben auch dieser Artenreichtum in Ecuador zustande.
Ja, aber leider steht Ecuador auch weltweit an dritter Stelle, was die Anzahl der bedrohten Arten angeht. Die Mehrheit der Amphibien in Ecuador zum Beispiel, die sind entweder bedroht oder so wenig bekannt, dass man einfach gar nicht weiß, ob sie bedroht oder eventuell vielleicht sogar schon ausgestorben sind.
Ja, und wie so oft sind die Bedrohungen, natürlich möchte man fast sagen, menschgemacht. Schadstoffe in Gewässern, Abholzung der Regenwälder, Temperaturanstieg und Trockenheit durch den Klimawandel. Ja, das alles verändert und schrumpft den Lebensraum vieler Arten.
Die ja von riesigem Nutzen für uns alle sind, ne?
Stimmt.
Also das Beispiel von den mückenfressenden Amphibien, das kennt wahrscheinlich jeder, aber speziell die ecuadorianischen Froscharten, die könnten noch von ganz anderem Nutzen für uns alle auf der Welt sein.
Weil einige dieser Froscharten produzieren Sekrete in ihrer Haut, die in der Zukunft wirklich noch eine sehr, sehr wichtige Rolle haben könnten und wahrscheinlich auch werden, und zwar für die Biomedizin.
Ich war direkt gebannt bei dem Thema.
Ich auch.
Giftige Froschsekrete, die riesiges Potenzial haben, so Krankheiten wie Krebs oder sogar HIV zu heilen. Also ich war direkt gehuckt, super spannend.
Ja, also ging mir auch so, ging der ganzen Redaktion so. Ja. Alle haben sofort gesagt, das Thema müssen wir machen. Das Problem, die Forschung mit Tiergiften, die ist langwierig, aufwendig und teuer. Mhm. Also alle finden es spannend, alle finden es interessant, aber so richtig drum kümmern, schwierige Sache. Es dauert nämlich sehr lange, bis aus einem giftigen Sekret ein zugelassenes Medikament entsteht. Und wir hatten es eben schon, die Zeit, die rennt, weil der Lebensraum, der schrumpft.
Umso wichtiger, die ecuadorianische Artenvielfalt zu erhalten. Aber es geht hier ja quasi um unser aller Leben. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber so ist es.
Kann man schon sagen.
Also über diese so dringend zu schützende Biodiversität in Ecuador und neue, vielversprechende Ergebnisse aus der Forschung mit giftigen Froschsekreten direkt aus dem Labor in Ecuador geht's jetzt in dem Interview.
Genau, wir haben gesprochen mit Frau Dr. Claudia Koch. Sie ist Biologin und Herpetologin und forscht am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn. Dr. Koch ist nicht nur Expertin für internationalen Artenschutz, sondern war selbst oft auf Forschungsreise in Ecuador und hat einige neue Arten beschreiben können. Und wir haben Frau Dr. Koch zuerst gebeten, mal ein paar Zahlen sprechen zu lassen in Sachen Artenreichtum in Ecuador.
Ecuador belegt Platz 3 weltweit hinter Brasilien und Kolumbien, wenn man rein die Anzahl an dort vorkommenden Amphibienarten betrachtet oder vergleicht. Allerdings muss man sich ja vorstellen, dass Ecuador flächenmäßig wesentlich kleiner ist. Also das heißt, die Artenzahl pro Fläche ist wesentlich größer. Also es ist das Land mit der größten Artendichte.
Weltweit.
Weltweit, genau. Und es ist fast dreimal so groß, also die Artendichte, wie die des zweitplatzierten Landes. Und das ist Papua-Neuguinea, also bezogen auf die Anzahl der Arten pro Fläche. Mhm. Außerdem haben wir in Ecuador fast 300 Amphibienarten, die nur dort vorkommen, also die dort endemisch sind, die wir nirgendwo anders auf der Welt finden. Das macht natürlich Ecuador auch zu einem einzigartigen Land. Mhm. Und es werden weiterhin neue Arten aus Ecuador beschrieben. Allein in 2019 wurden 24 Amphibienarten beschrieben, in 2020 19 Arten. Also da passiert immer noch eine ganze Menge und die Artenvielfalt wird immer noch weiter ansteigen.
Können Sie uns mal gedanklich mit nach Ecuador nehmen und uns vielleicht ein paar der wirklich besonderen Amphibien und Reptilien beschreiben? Also vielleicht so Ihre Highlights?
Ja, also da würde ich auf jeden Fall den Punkrock-Regenfrosch nennen oder wissenschaftlich Pristimantis mutabilis. Das ist eine Art, die erst 2015 neu für die Wissenschaft beschrieben wurde. Und es ist die erste bekannte Amphibienart, die in der Lage ist, ihre Hautbeschaffenheit innerhalb von wenigen Minuten von stachelig und eben sehr uneben zu fast komplett glatt zu ändern.
Wow.
Wir hatten es ja schon, Ecuador ist ein vergleichsweise kleines Land, hat gemessen an seiner Größe aber eine unglaubliche Biodiversität. Können Sie uns mal noch ein paar Zahlen liefern? Also von wie vielen Reptilien, Amphibien und Schlangenarten sprechen wir hier, wenn wir über Ecuador sprechen?
Also bei den Reptilienarten sprechen wir von knapp 500 Arten. Im Vergleich dazu mal in Deutschland haben wir 16 Arten. Die Reptilien teilen sich auf in etwa 250 Schlangenarten. Dazu im Vergleich in Deutschland haben wir 7 und etwas über 200 Echsenarten. In Deutschland gibt es 6. Und die restlichen teilen sich dann auf in 35 Schildkrötenarten und noch 5 Krokodile und Alligatoren. Und bei den Amphibien haben wir etwas mehr, nämlich 650 Arten. Im Vergleich dazu in Deutschland gibt es 21 Arten.
Ecuador gilt als einzigartiges Labor der Natur, vor allem natürlich die Urwälder des Landes. Da schlummern ja wahre Schätze für die Wissenschaften und damit halt eben auch für die Medizin, für die Biomedizin. Und viele von diesen Tieren, die haben faszinierende Schutz- oder Jagdmechanismen in Form von giftigen Sekreten entwickelt. Welches ist denn das bekannteste Beispiel, das in der Medizin aktuell Verwendung findet?
Ja, es gibt leider bisher nur etwa eine Handvoll zugelassener Medikamente, in denen Tiersekrete zum Einsatz kommen. Das bekannteste, würde ich sagen, ist vermutlich Exenatid. Der Handelsname ist Vieta, welches von AstraZeneca betrieben wird. Und dieses Exetanid wird aus dem Speichel der giftigen nordamerikanischen Gila-Krustenechse gewonnen und wird zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 verwendet.
Sie haben ja selbst giftige Schlangenarten entdeckt und beschrieben, unter anderem eine Verwandte der Tersiopelo-Lanzenotter. Das ist eine sehr, sehr giftige Schlange. Für was kann Schlangengift in der Medizin grundsätzlich Verwendung finden?
Das Gift der Tersiopelo-Lanzenotter, Botrops asper, kann beispielsweise zur Verlangsamung der Alzheimer-Erkrankung verwendet werden. Und ein zweites, ebenfalls Lanzenotter-Beispiel, ist das Gift von Botrops jararaca. Das Medikament heißt Captopril und dieses kann gegen Bluthochdruck eingesetzt werden.
Ich habe jetzt so wahnsinnig viel über den Pfeilgiftfrosch gelesen, aber der findet in der Medizin keine Anwendung, korrekt?
Bisher noch nicht. Also daran wird geforscht und es ist sehr, sehr vielversprechend, aber ja, bisher leider noch nicht.
Welche Hoffnungen macht man sich denn bei einem Pfeilgiftfrosch?
Zum Beispiel, Pfeilgiftfrösche haben in ihrer Haut Alkaloide. Das bekannteste Alkaloid ist wahrscheinlich Morphium, was als Schmerzmittel verwendet wird. Und das Spannende ist, dass zum Beispiel das Alkaloid des Drei-Streifen-Pfeilgiftfrosches, Epibedobatis antonii, der auch in Ecuador vorkommt, ist 250 Mal potenter als Morphium. Das bedeutet, ich muss nur extrem geringe Mengen verwenden, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und in diesen extrem geringen Mengen hat das Sekret eigentlich quasi keine Nebenwirkungen. Und bei Morphium haben wir ja ganz viele Nebenwirkungen. Diese Nebenwirkungen haben wir dann bei dem Alkaloid aus dem Frosch nicht.
Also das Interessante ist ja, wie diese Froscharten ihre Gifte überhaupt produzieren. Denn sie reichern diese Gifte an mit Dingen, die sie aus ihrer Umgebung aufnehmen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Da gibt's eben Unterschiede. Also die einen Frösche können Gifte selbst produzieren und die anderen nehmen sie aus der Umgebung auf. Also die Familie der Dendrobatide, der Baumsteigerfrösche oder auch besser bekannt als Pfeilgiftfrösche, verfügen über alkaloidähnliche Gifte. Wir haben eben schon über einen gesprochen, den Dreistreifen-Baumsteigerfrosch. Und diese Alkaloide werden nicht selbst von den Fröschen synthetisiert, sondern sie fressen in ihrer natürlichen Umgebung giftige Beutetiere. Das sind vor allem Termiten und Ameisen. Und über die nehmen sie dann die Alkaloide auf und reichern sie an. Und diese Gifte, die sie dann über die Haut absondern können, die dienen den Fröschen als chemische Waffe zur Verteidigung gegen Fressfeinde. Und ja, das bedeutet auch, dass eben, wenn ich den gleichen Pfeilgiftfrosch zu Hause hier in Deutschland im Terrarium halte, wo er nicht diese spezielle Nahrung bekommt, dann ist er auch überhaupt nicht giftig.
Frau Koch, jetzt wird's noch spannender. Sie haben neueste Forschungsergebnisse von einer Ihrer engen Kolleginnen aus Quito, der Hauptstadt Ecuadors, dabei. Wer ist denn Ihre Kollegin und woran forscht sie gerade?
Ja, die Kollegin heißt Miriam Rivera. Sie ist ebenfalls Biologin, genau wie ich, und arbeitet an der Universidad Católica in Quito. Und dort erforscht sie seit etwa 16 Jahren die biomedizinischen Anwendungsmöglichkeiten von Molekülen, die in der Haut von Amphibien produziert werden.
Mhm. Das heißt, woran forscht sie genau? Sind es Frösche oder worauf hat sie sich spezialisiert?
Genau, sie hat sich auf Frösche spezialisiert. Da gibt's unterschiedliche Familien, die eben auch unterschiedliche Moleküle oder Sekrete in ihren Haut, in ihrer Haut haben.
Und alles giftige Sekrete?
Ja. Also für irgendwen sind sie meistens giftig.
Okay. Wie kann ich denn als Mensch diese giftige Waffe der Frösche einsetzen?
Also Miriam erforscht sogar weniger die Baumsteigerfrösche, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern beschäftigt sich mehr mit Laubfröschen oder Kröten. Das sind dann wieder andere Familien innerhalb der Frösche. Und die besitzen eine andere Gruppe von sehr wichtigen Molekülen, die tatsächlich dann in der Haut von diesen Amphibien produziert werden. Also die werden nicht über die Nahrung aufgenommen, sondern die produzieren die Frösche selber. Und dabei handelt es sich um antimikrobielle Peptide. Und diese Peptide sind eben Teil der angeborenen Immunität von den Amphibien und helfen ihnen, Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze und Viren zu bekämpfen, die eben sonst möglicherweise zum Tod der Tiere führen könnten. Mhm. Und ja, Miriam erforscht eben die Wirkung oder Anwendungsmöglichkeiten von diesen Sekreten, die antibakteriell, antimykotische, antiparasitäre und auch antikarzinogene Wirkung haben können.
Ich versuche Ihnen zu folgen, ich gebe mir große Mühe. Antibakteriell, damit kann ich was anfangen, denke aber sofort an Desinfektionsmittel, Antibiotika, vielleicht bin ich auch auf einem völlig falschen Dampfer, aber geht das so in diese Richtung?
Doch, genau. Das geht genau in diese Richtung. Und zwar haben wir immer mehr Krankheitserreger, die Resistenzen gegen herkömmliche Antibiotika entwickelt haben, also multiresistente Keime. Und diese antimikrobiellen Peptide können eben hocheffizient in der Bekämpfung solcher Mikroorganismen sein und stellen damit eben eine hervorragende Alternative zu den herkömmlichen Antibiotikern dar.
Anderes Stichwort, was vorhin gefallen ist oder gerade eben gefallen ist, die antikarzinogene Wirkung. Heißt es, dass die Frösche uns beim Kampf gegen den Krebs helfen können auch?
Genau. Also das wird auch in Miriams Labor erforscht und die konnten bisher nachweisen, dass diese Peptide aus den ecuadorianischen Fröschen auch in der Lage sind, bösartige Zellen von, bisher haben sie drei Leukämiearten, Lungenkrebs und auch metastasierenden Melanomen zersetzen können und dann schließlich auch zum Platzen bringen. Und das Spannende darin ist, dass man auch hier wieder nur sehr geringe Konzentration von den Peptiden benötigt, um die Zellen, die bösartigen Zellen abzutöten. Aber gesunde Zellen werden nicht geschädigt. Und wenn man eben dann diese antimikrobiellen Peptide in Krebstherapien einsetzen würde, dann hätte diese Therapie sicherlich kaum Nebenwirkungen. Es gibt auch, daran forscht Miran auch, dass man gegen Hautkrebs zum Beispiel ganz geringe Konzentrationen von entsprechenden Sekreten in Cremes einbaut und dann eben an den entsprechenden Stellen einfach nur diese Creme einreiben muss. Und das ist auch sehr vielversprechend und vielleicht auch eine Anwendung, ein sanfter Einstieg für mögliche Nutzer von solchen Tiersekreten, weil man es dann nicht direkt injizieren muss oder oral einnehmen muss.
Also ich meine, das klingt ja hochfaszinierend, super spannend, stimmt einen hoffnungsfroh, wirft aber auch die Frage auf, warum gibt es nur so wenige Substanzen von Tiergiften in unseren Medikamenten in den Apotheken zu kaufen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist das das Problem, dass eben diese Substanzen noch wenig erforscht sind. Also auch wenn Miran jetzt seit 16 Jahren schon daran forscht, aber es gibt eben sehr wenige Forschergruppen, die daran arbeiten und es fehlt einfach die Datengrundlage. Und Miran würde gerne ihren Bereich dann noch viel weiter ausdehnen, aber dazu fehlt schlichtweg das Geld. Ja, das ist natürlich super schade, weil diese Tiersekrete einfach ein wahnsinniges Potenzial haben. Es gibt nämlich auch noch Sekrete mit antiviraler Wirkung, also die man zum Beispiel gegen HIV einsetzen könnte, eventuell sogar auch gegen den Coronavirus. Wahrscheinlich gibt es auch noch viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, ne, aber die wir bisher einfach noch gar nicht kennen. Und auch deswegen ist es natürlich super wichtig, auch für die Nachwelt, dass wir alles daran setzen, diese Arten zu erhalten und vom Aussterben zu bewahren. Ich meine, abgesehen davon natürlich, dass unsere Welt deutlich grauer oder weniger bunt wäre, wenn es sie nicht mehr gäbe. Aber rein aus Egoismus für unsere Art wäre es eben sehr wichtig, diese Arten zu erhalten. Hm.
Müsste nicht eigentlich die ganze Welt auf ihre Kollegin nach Quito schauen und sagen, so, das ist ein absoluter Durchbruch, wir könnten HIV heilen, wir könnten Tumore heilen. Warum sind nicht alle an ihrer Kollegin dran, an ihrer Forschungsarbeit?
Ja, das ist schwierig. Also definitiv sollte die Pharmaindustrie ihre Bemühungen daran setzen, neue Verbindungen in der Natur zu suchen und eben solche Forscher wie Miran zu unterstützen. Für viele Krankheiten gibt es vielleicht bereits Medikamente, die auch gut wirken, die aber eben zahlreiche Nebenwirkungen haben. Und diese Peptide könnten eben für viele Gesundheitsprobleme eine sehr gute Lösung und fast nebenwirkungsfreie Alternative darstellen. Aber das ist leider für die Pharmafirmen nicht besonders wirtschaftlich oder rentabel. Also ich glaube auch bei der Forschung neuer Antibiotika geht die Forschung kaum voran, weil es sich einfach nicht lohnt für die Pharmaindustrie. Es ist zeitaufwendig, teuer und daher nicht attraktiv. Und wenn die Firma eben schon ein Medikament gegen eine Krankheit hat, dann würde sie ja ihr eigenes Medikament auch zunichte machen, wenn sie danach ein anderes auf den Markt bringt.
Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, was ist denn Ihrer Meinung nach das Bahnbrechendste, woran Ihre Kollegin gerade im Moment arbeitet?
Ja, das ist auch schwer zu sagen. Also ich glaube, das Bahnbrechendste ist wahrscheinlich wirklich die Wirkung auf multiresistente Keime. Weil das wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch extreme Probleme bereiten. Und da haben wir einfach bisher keine Alternative für. Miran hat auch von einem Fall gesprochen in einem Krankenhaus in Quito, wo eben solche Keime auf einer Neugeborenenstation ausgebrochen waren und zahlreiche Babys gestorben sind. Ja, da wirkte eben keins der Antibiotika. Und ich meine, wir wissen alle, Antibiotika haben natürlich auch Nebenwirkungen. Und gerade bei Neugeborenen ist das natürlich auch ein großes Problem. Und wenn man dann diese antimikrobiellen Peptide einsetzen könnte, die eben keine Nebenwirkungen oder kaum Nebenwirkungen haben, das ist, denke ich, so das Vielversprechendste, was möglicherweise auch schon in gar nicht allzu langer Zukunft dann vielleicht auch Anwendung findet.
Heißt, die giftigen Sekrete von Fröschen aus Ecuador könnten vielleicht bald aller unser Leben retten.
Genau.
Sagt Frau Dr. Claudia Koch, Herpetologin am Zoologischen Forschungsmuseum König in Bonn. Vielen lieben Dank für dieses spannende Gespräch, Frau Koch.
Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Koch.
Ja, das war's ja leider schon wieder mit diesem Themenmonat aus Ecuador. Aber wir kommen bestimmt noch mal zu den Galapagos-Inseln zurück. Haben wir ja versprochen. Daniel, ich muss immer noch an das Spuckbier.
Oh ja.
Ja, diese besagte Schluckimpfung aus dem Amazonasgebiet in Ecuadors Folge 1 denken. Ja, kriege ich nicht aus meinem Kopf raus.
Hat's dir angetan.
Ja.
Schluckimpfung und Willkommensgetränk in Personalunion ist das Spuckbier. Das sei noch erwähnt. Eine von vielen spannenden Geschichten aus Ecuador. Ich hoffe jedenfalls, wir konnten euch in diesen zwei Folgen zumindest einen kleinen Einblick geben in dieses wirklich unbeschreiblich vielfältige Land. Und ich kann abschließend auch wirklich nur wiederholen, was ich schon in Folge 1 gesagt habe. Also Ecuador, das ist im Prinzip wirklich Südamerika im Miniaturformat. Mhm. Wenn ihr nicht gleich den ganzen Kontinent bereisen könnt oder wollt, dann finde ich zumindest, dann ist Ecuador wirklich der perfekte Einstieg. Bietet alles, was Südamerika ausmacht.
Ja, absolut. So viel also von Ecuador. Aber Daniel, ich freue mich schon die ganze Zeit. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Es gibt nämlich noch was zu feiern. Was Großes.
Ja. Eine Kleinigkeit, eine Großigkeit. Du meinst unseren 50. Stimmt's?
Genau das. Explore wird mit dieser Folge Natur und Wissenschaft über Ecuador 50 quasi. Es ist unsere 50. Folge des Explore-Podcasts. Ja, sag ich mal, Happy Birthday, Explore.
Ich würde sagen, da bauen wir noch einen schönen Soundeffekt ein, nachträglich.
Ja,
ne?
Ja, bitte.
Das machen wir noch. Es ist unfassbar, wie die Zeit vergeht, oder?
Ja. Total.
Danke an dieser Stelle übrigens auch mal an euch, unsere Hörer.
Und Hörerinnen,
Daniel.
Wir sind
wirklich super stolz. Und Hörerinnen, pardon, das ist genau, eigentlich sollte ich es eigentlich in den 2 Jahren jetzt gelernt haben, wir gendern. Also wir sind wirklich super stolz, dass wir uns im Laufe der letzten beiden Jahre eine so ansehnliche, Achtung, Hörerschaft und Hörerinnenschaft aufgebaut haben.
Mhm.
Und dass ihr uns so treu begleitet. Also wirklich Spaß beiseite und herzlichen Dank dafür. Das ist uns sehr ernst. Danke.
Ich meine, das ist natürlich auch totaler Ansporn für uns, euch auch in Zukunft mit interessanten, außergewöhnlichen, manchmal auch total skurrilen Geschichten aus aller Welt versorgen zu wollen. So, und das Tolle, es gibt ja noch unendlich viel auf unserer schönen Erde zu entdecken und zu erforschen. Worauf können wir uns denn im nächsten Themenmonat freuen, Daniel?
Es geht in die Hauptstadt Japans, nach Tokio, in die größte Metropolregion der Welt. Die Olympischen Spiele stehen ja an und selbstverständlich hat die Megametropole noch viel mehr zu bieten als Sport. Wir starten in Tokio einen Besuch ab und haben jede Menge super spannende Geschichten ausgegraben. Allerdings wird noch nicht mehr verraten. Ihr sollt ja reinhören beim nächsten Mal, wenn es nach Tokio geht, im nächsten Themenmonat von Explore.
Wenn ihr Fragen, Kritik oder Themenideen habt, dann schickt sie uns immer gerne. Einfach unter dem Explore-Podcast kommentieren. Ja, kommt natürlich darauf an, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns aber über eure Ideen. Natürlich immer. Lasst uns gerne wissen, welche Region wir mal aufbereiten sollen für euch.
Und wenn wir hier abschließend vielleicht noch einen Geburtstagswunsch äußern dürfen, folgt uns doch bitte bei Explore. Und klar, an Freunde, Verwandte und Bekannte weiterempfehlen dürft ihr uns natürlich auch immer gerne. Und an Unbekannte könnt ihr uns auch empfehlen. Also, so viel zu Ecuador. Macht's gut und bis demnächst in Tokio. Ciao.
Und bleibt natürlich vor allem gesund. Ciao.